ist der ICF Basel Podcast.
Hart. Heute geht es um diese Härte. Und wenn wir mal aus dem Mikrokosmos von der guten Frau Hugendobler mal rauszoomen, so aus diesem Mietshaus, wo sie drin wohnt, dann über die Stadt und so einen Google Earth Flug machen, dann gibt's wirklich Härte. Da gibt's wirklich Dinge, die hart sind auf unserer Welt. Und da und dort begegnen uns denn solche Bilder von Härte. The pictures you can't unsee. So Bilder, die sich wie eingebrannt haben in viele unserer Köpfe, durch Generationen hindurch. Fast jede Generation vor uns hat irgendwelche Bilder im Kopf und produziert, die von Härte, die wirklich von Schwierigkeiten, von Not in dieser Welt erzählen. Ich habe lange überlegt, ob ich die Bilder überhaupt zeigen möchte. Aber sehr der Bilder, die wir gleich sehen, sind wirklich harte Bilder. Sind Bilder, die die Not in unserer Welt aber wirklich abbilden. So sieht's wirklich aus, wenn man von Frau Hugendobler mit zweiter Höhe fährt. Und nicht nur die Einkaufstaschen unserer kleinen Welt als harte Geschichte betrachten. Dann begegnen uns auf einmal solche Bilder wie das vietnamesische Mädchen. Und viele von uns kennen dieses Bild, das verschreckt und ängstlich wegläuft von diesem Bombenhagel, der damals in Vietnam runterging. Oder der kleine Flüchtlingsjunge, der an der griechischen Küste angespült wurde. Der syrische Junge, der in Aleppo auf einmal sich im Krankenwagen wiederfindet, blutverschmiert und gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Ich denke, viele von uns erinnern uns daran. World Trade Center, wie die beiden Türme zusammenbrachen. Und auch jene Frau, die es überlebt hat. Und voller Staub war, voller giftigem Staub. Ihr Leben trotzdem retten konnte aus diesen beiden Türmen. Und wir erinnern uns auch an diesen Mann, der in China auf diesem Platz steht, vor diesem Panzer. Und versucht mit seinem Leben der Gewalt Einhalt zu bieten. Und ich denke, sehr präsent sind auch noch diese Bilder vom Irakkrieg. Als nachts diese Geschosse durch den nächtlichen Himmel flogen, diese Streifen hinterlassen haben, aus Amerika wirklich anfing, dieses Land zu bombardieren und einen brutalen Krieg in der ganzen Region ausgelöst hat. Harte, unangenehme, verstörende Bilder. Leute, und sie führen uns nur vor Augen, was wir gar nicht gerne sehen wollen. Was uns viel zu nahe kommt und denkt, wow, das hält man fast nicht aus, solche Dinge. Aber die Bilder geben dem Krieg, dem Hunger und der Heimatlosigkeit, geben denen wirklich Gesichter. Das geschieht heute, an dem Tag, wo wir hier in der Lehn-Matt-Halle zusammensitzen. Und zugleich sind diese Bilder aber auch ein Zeichen für die mediale Entwicklung unserer Zeit. Vor nicht allzu langer Zeit, meine Großmutter zum Beispiel, die hat noch eine komplett andere Welt erlebt. Wenn da zu ihrer Zeit im Nachbarstadt was Schlimmes passiert, ein Haus abgebrannt ist, ein Unfall geschehen ist, ein Raubüberfall stattgefunden hat, dann wurde das ungefähr mit einer Woche Verzögerung später bei ihr erzählt. Hast du gehört, letzte Woche ist da was passiert. Wenn heute im Himalaya irgendein Flugzeug abstürzt, dann wirst du heute Abend das noch wieder als News-Pop-up auf deinem Handy mitbekommen, wenn dort Menschen umgekommen sind. Wenn heute Abend noch irgendein Kinderpornoring in Südamerika und Rumänien ausgehoben wird, dann werden wir das morgen früh in den Nachrichten überall lesen. Mit Bildern, mit Video und so weiter und so fort. In der erschreckenden Geschwindigkeit kriegen wir mehr und mehr alles mit in Echtzeit, was momentan auf der Welt geschieht. Und mit so einer Fülle von Schreckensnachrichten, mit so einer Fülle von verstörenden Bildern sind wir tagtäglich konfrontiert. Und das ist so viel, dass wir uns gar nicht mehr auf jede Biografie darauf einlassen können. Es wird so viel, wo wir denken, das halte ich gar nicht mehr aus. Und automatisch fangen wir an, uns ein wenig zurückzuziehen und sagen, das kann ich nicht alles an mich rankommen lassen. Das ist mir wirklich zu viel. Und wir lernen ziemlich schnell, in den 20 Minuten weiter zu blättern, von einem Kriegsbericht zum nächsten Konzert von dem lieben Justin Bieber oder zu irgendeinem tanzenden Goldfisch, zu irgendeiner anderen Banalität, die gerade sehr interessant wäre. Alles auf 2-3 Seiten komprimiert. Weil die Menge von dieser Not erschlägt uns. Das können wir gar nicht mehr alles verarbeiten. Wir haben mit dieser Serie 7 neue Sünden begonnen. Und letzte Woche hat Manuel Schmid hier die Serie eingeläutet. Und die Sünde als Blindheit für Gottes große Liebe zu uns mal deutlich gemacht. Wow, das ist so verrückt. Und er hat einen sehr wichtigen Satz letzte Woche gesagt, wenn du es nicht mitbekommen hast, diese Predigt, geh auf den Podcast, eine wegweisende Message, wirklich, hör sie dir an. Er hat gesagt, in der ganzen Serie, liebe Leute, es geht nicht darum, dass wir ein schlechtes Gewissen bekommen, weil du daheim irgendwo eine Büroklammer hast von deinem Office, wo du mal geschafft hast und jetzt dich mies fühlst und was weiß ich alles. Schlechtes Gewissen hilft nicht in der Serie, hilft überhaupt nicht. Aber ich komme später nochmal drauf zurück. Heute geht's um, Rafi Kahus hat schon gesagt, es geht um Hart, um Herzenshärte. Als eine der prominentesten Sünden in der ganzen Bibel. Vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Ganz am Anfang, zum Beispiel von der Geschichte vom Volk Israel. Das Volk Israel, Nachkommen von Abraham, Jakob, sind in Ägypten. Sind gefangen genommen und arbeiten dort als Sklaven. Tag aus, Tag ein. Ihre Arbeitskraft wird schonungslos ausgenutzt. Männer, Frauen, Kinder, jeden Tag ist ihre Fronarbeit, das ist ihr täglich Brot. Und es wird noch mehr von ihnen verlangt. Nicht nur, dass sie das Tag für Tag machen, sie kriegen noch mehr Jobs und sie stöhnen unter der ganzen Situation. Und sie fangen an, zu Gott zu schreien, zu ihrem Gott von Abraham, Isaac und Jakob, von ihren Vorfahren. Jahwe, der Gott der Schöpfung, der Gott der Geschichte. Und Gott erhört sie. Und es steht in 2. Mosen folgendes. Und die Israeliten seufzten über die Knechtschaft und schrien. Und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihre Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Leute, ich habe den Satz schon zigmal gelesen. Meistens einmal im Jahr, wenn ich durch die Bibel lese. Und erst in der Vorbereitung für die heutige Predigt bin ich an dem Satz mehr hängen geblieben. Weil ich lese sie mit so einer Selbstverständlichkeit, aber da steckt so viel mehr dahinter. Für all diejenigen, die von euch schon mal die Bibel gelesen haben und denken, ja, ich habe es ja schon gelesen, dann muss ich ja nicht zweimal lesen. Ich lese ja auch nicht zweimal Asterix und Obelix. Es macht sich manchmal bezahlt, dass man es nochmal liest. Auch bei Asterix und Obelix gibt es immer wieder neue Entdeckungen zu machen. Ich habe diesen Vers gelesen, Leute. Und stolpert darüber, dass der Gott auf dieses Schreien von seinem Volk hört. Einer der bedeutendsten Ägyptologen, Jan Assmann, der hat ein Buch geschrieben über die Exodus-Geschichte, über diesen Auszug von Volk Israel aus Ägypten. Und er hält dann fest und hat an der ganzen Geschichte nachgewiesen, dass die Idee eines Gottes, der sich auf die Seite von Sklaven, von schwachen Menschen stellt. In der ganzen Religionsgeschichte im Orient einzigartig ist. Das gibt's sonst nirgendwo. Gott stellt sich auf der Seite von Schwachen. Die verschiedenen Götter in allem Orient stehen immer ansonsten auf der Seite von wem? Von den Starken, von den Mächtigen. Gott und König, das ist ein Dreamteam. Und manche Könige sind gerade Gott in einer Person, Pharao. Wir sind alles. Aber Gott steht im ganzen Orient überall auf der Seite von denen, die mächtig sind, die am Drücker sind, die zu sagen haben, die definitiv sich durchsetzen können und auch durchsetzen wollen. Und in der Geschichte von Israel, dieser Befreiungsgeschichte, da wird das komplett auf den Kopf gestellt. Komplett. Gott stellt sich eben nicht auf die Seite von den Herrschenden, von denjenigen, die es sagen haben, sondern stellt sich auf einmal auf die Seite von denen, die verachtet sind, von den Systemverlierern, von denjenigen, die Sklaven sind, die nichts zu sagen haben. Hier herrscht noch das Motto Gott und König und auf einmal Gott und die Unterdrückten gegen den König. Und es ist ein kompletter Skandal in der damaligen Zeit gewesen. Gott zeigt sich auf einmal als ein Gott, der ein weiches Herz hat. Bekannt war nur Gott, der sich durchsetzt, mit Macht durchsetzt, der auf den Tisch schlägt, der mal sagt, wo der Hase herläuft. Und Gott zeigt sich hier als der Gott, der die Not von den Geringsten eben nicht an sich vorbeiziehen lässt, sondern sich der Sache annimmt. Und mit ihm bekommt es Pharao dann auf einmal zu tun, als Mose zu ihm hintritt. Auf einmal mit dem Gott, der zu den Schwachen steht und sagt, mit denen bin ich unterwegs. Und der Pharao im Gegensatz zu Gott lässt sein Herz überhaupt nicht erweichen. Das heißt denn in 2. Mose, der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist hart. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Ein hart gewordenes Herz. Und das ist das erschreckende Phänomen, Leute, was uns in der Bibel, durch die ganze Bibel immer wieder begegnet. Und ein sehr prominentes Thema ist. Aber nicht nur im Blick so auf heidnische Könige und Herrscher, sondern interessanterweise selbst sogar im Blick auf dieses Volk Israel. Nach dieser Zeit am Auszug aus Ägypten, hat Gott über 40 Jahre mit ihnen unterwegs gewesen. Und am Schluss kommen sie tatsächlich in das Land hinein, was Gott ihnen verheißen hat. Und dann passiert eine vollkommen neue Dekade mit dem Volk. Auf einmal erleben sie Frieden. Auf einmal erleben sie auch ein Stück Wohlstand. Sie erleben auf einmal Sicherheit. Sie können selbst anbauen. Sie kommen zu relativem Reichtum und Sicherheit breiten sich aus. Dem Volk geht es auf einmal gut. Sie müssen nicht mehr schreien. Und je mehr sich die Not über all die Jahre von diesem Volk sich in Segen verwandelt, je mehr sich die Not in Segen verwandelt, je besser es dem Volk geht, interessanterweise, verschließen sie sich gleichzeitig gegenüber den Notleidenden in ihrem eigenen Volk. Es geht ihnen besser und besser. Und auf einmal sind diejenigen, die jetzt in ihrem eigenen Volk die Verlierer sind, die Verachteten sind, die eben nicht so gut durchkommen, die geraten in Vergessenheit. Es interessiert sie nicht mehr. Sie haben ihr Schreien in Ägypten vollkommen vergessen. Jetzt geht es ihnen gut. Sie haben mehr und mehr weniger Verständnis und Barmherzigkeit für die Leidtragenden in ihrer Mitte. Verrückterweise, sie kriegen es doch niemals mit, dass ihr Herz genauso hart geworden ist wie das Herz von dem Pharao, worüber sie geklagt haben. Auf einmal sind sie am selben Punkt angelangt. Und Gott muss Propheten schicken, um sie wach zu rütteln, zu sagen, hey, das geht nicht. Im Neuen Testament wird das nochmal erwähnt, in Hebräer. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Ein Prophet, der besonders deutlich auftritt und sehr klare Worte findet, ist der Prophet Amos. Im 5. Kapitel kann man lesen, wo er an Gottes Stelle redet und sagt, ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlung. Ich kann sie nicht mehr riechen. Das ist mal eine Ansage. Wenn Gott auf einmal sagt, look, ich kann's nicht mehr riechen, was ihr da zusammenbraucht, was ihr zusammen singt, wenn ihr euch trefft, es ist zum Kotzen. Es widert mich an. Es ist eine sehr drastische Sprache, die da gewählt wird. Gesundheit. Und man fragt sich automatisch, hey Leute, wie konnte es nur so weit kommen? Wie konnte es nur so weit kommen, Israel, dass du als ein Volk, was unterdrückt worden ist und Leid und Not erlebt hast und endlich aus dem herauskommt und neues Leben erfährt, Wohlstand erlebt, dass du auf dem Weg genauso dein Herz verhärtest, wie damals dieser Pharao gemacht hat. Du selbst ein hartes Volk wirst und dich direkt darum kümmerst, um die Notleidenden um dich drumherum. Konnte das nur passieren? Damals. Oder heute. Leute, die Geschichte von Israel, die ist mir ziemlich nahe gegangen im Sinn von, hey, ich glaube, das könnte mir genauso passieren. Es könnte uns als Kirche passieren, dass wir selbst so ein verhärtetes Herz auf einmal erleben. Und das passiert nicht auf Knopfdruck, auf einmal ist dein Herz hart. Das sind häufig so kleine Schritte, die dazu führen. Allmählich wird so eine Mauer aufgebaut. So eine Mauer aufgebaut, die hinterher dein Herz mehr und mehr versteckt. Und sind häufig so kleine Einzelschritte, die dazu führen, dass unser Herz verhärtet wird und wir so eine Mauer bauen, uns dahinter schützen. Ich möchte euch nur ein paar Hinweise geben, wie das passieren kann in deinem oder in unserem Leben. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich glaube, ein so ein Stein, der sehr schnell aufgebaut wird in unserem eigenen Herz, ist, dass wir uns verhärten, einfach durch Gewöhnung ans Leid. All diese Flut an Bildern, Videos, Nachrichten, Berichten über Not und Katastrophen, die sind hart und häufig sind es auch zu viel. Viel zu viel, um das an uns ranzulassen. Und wie gesagt, wir lernen schnell weiter zu zappen und sagen, komm, das Nächste kommt schon. Und das funktioniert dann auf einmal wie so eine Art Selbstschutz. Man nimmt sich zurück, ich kann nicht mehr, ich kann nicht alles an mich ranlassen, ich werde verrückt. Und das stimmt, wir können nicht alle Leute retten. Wir können nicht an alle Orte hingehen. Wir können nicht überall irgendwo eingreifen, aktiv mitwirken, dass irgendwo Not gelindert wird. Das stimmt, ja. Aber nur weil wir nicht helfen können und nicht überall präsent sein können, heißt das längst noch nicht, dass mir das alles egal wird. Das ist was ganz anderes. Es darf uns nicht egal werden, was da passiert. Obwohl wir nicht überall helfen können und auch nicht alles an uns ranlassen können. Das ist ein Virus, der sich breit macht mit der Zeit. Dass unser Herz wirklich sich mehr und mehr verhärtet, wir uns hinter so einer Mauer verstecken. Aber es gibt eine Therapie. Und das ist was Gutes. Das ist kein Automatismus, dass unser Herz hart werden muss. Es gibt wirklich Therapie. Und Therapie hat viel mit dem Beichtstuhl hier zu tun. Wer schon mal in so einem Beichtstuhl war, so gekniet hat und durchs Gitter durchgesprochen hat, der weiß, das hat wirklich was Therapeutisches. Weil wenn man das macht und sagt, schau, da ist wirklich ein Problem, dann fängt man damit an und sagt, look, ich habe da tatsächlich ein Problem. Das ist wirklich was, ein Baustein in meinem Leben, das sieht nicht gut aus. Und das ist der allererste Schritt für einen therapeutischen Weg. Es ist kein Knopfdruck, für einen Weg, wo wir lernen können, anders zu werden. Eine Therapie gegen diese Verhärtung durch Gewöhnung an Leid. Ich möchte euch einen Satz mitgeben, den ich neulich gelesen habe, wo ich finde, ja, da liegt wirklich Therapeutisches für unser Leben drin. Einer Person zu helfen, verändert vielleicht nicht die ganze Welt, aber es verändert die Welt dieser einen Person. Wir können nicht allen helfen, aber einer Person helfen, das verändert die Welt dieser einen Person. Eine Person kannst du nächste Woche helfen. Ich garantiere dir das. Und du wirst mit deiner Hilfe dieser einen Person ein Stück vielleicht ihre Welt besser machen können in Jesu Namen. Und das geht häufig einfacher, als das wir denken. Du musst nicht unbedingt morgen nach Aleppo fliegen. Du kannst tatsächlich hier schon einen Unterschied machen. Wir kriegen regelmäßig so Anfragen bei unserem ICF, ob man bei uns arbeiten kann, also angestellt werden kann. Kommt im Monat immer wieder ein, zwei, dreimal vor, dass einer sagt, hey, ist irgendwo eine Stelle frei und so weiter, da und dort. Und vor kurzem hat mir einer angeschrieben auf Facebook und gesagt, hey, wie wäre das? So ab August, September ist da was frei. Hat mir gleichzeitig seine Gehaltsvorstellung mitgeschickt. Facebook-Nachricht, fand ich jetzt noch neu. Aber ging leider nicht. Und manchmal kommen so Anfragen, wo ich denke, wow, es wäre so gut, wenn wir irgendwie doch einen Platz frei machen könnten, weil es wäre vielleicht ein Sprungbrett für die Person wieder in die Arbeitswelt zurück. Es wäre vielleicht ein Ausgangspunkt für dieses und jenes, ein Praktikum, um das möglich zu machen in ihrem Leben, was die Person sich vorstellt und hofft. Und häufig müssen wir einfach absagen, weil wir haben nicht alle Kapazitäten. Vor einiger Zeit hat sich eine Person gemeldet und die sprach mich an und sagte, hey, look, ich kann mein berufsbegleitendes Studium nur weiterführen, wenn ich wirklich irgendeine Praktikumstelle habe. Und das mit der letzten ist voll Bach abgegangen, ist wirklich mühsam gelaufen. Und jetzt stehe ich da und ich brauche dringend was. Ist nicht irgendwas frei? Ich sage, nein, ist nicht frei. Und irgendwie ist mir trotzdem hängen geblieben. Und ich habe das mitgenommen und darüber nachgedacht. Und ich sage, komm, lass mich mal mit X und Y und Z noch reden. Und haben wir es irgendwie hinterher möglich gemacht, dass die Person mitschaffen konnte. Für einen begrenzten Zeitraum. Und aus dieser Zeit heraus wieder eine neue Stelle gefunden hat und dort jetzt arbeiten kann. Der hat mir später eine Karte geschrieben, hat sich bedankt dafür, hat gesagt, das hat mein Leben ein Stück verändert, dass ich die Chance bekommen habe, in dem Moment wirklich das zu machen. Da hat die Kirche wirklich eine Veränderung herbeigeführt. Leute, es ist manchmal einfach, sehr einfach, irgendwo eine Person vielleicht ein Stück zu helfen. Lass uns inspirieren von Johannes und Petrus. Der Mitch Shetlick hat letztes Jahr in der Serie God in Us eine sehr tolle Predigt gehalten. Und hat genau über Apostelgeschichte 3 gepredigt, über Petrus und Johannes, als die beiden zum Tempel gehen und dann bei dem Weg dorthin einen Lahmen treffen, der jeden Tag, seit Tag aus, Tag ein, dort sitzt. Und hätten der Predigt das sehr auf den Punkt gebracht. Leute, lasst uns solche Menschen sein, die hinschauen, anstatt wegschauen oder nur Fernsehen schauen, sondern wirklich hinschauen und dann das, was wir haben, der Person geben. Und der Predigt, der während wir im Chor Pronto-Laden war, für eine Person gebetet hat, hat dieses geflügelte Wort gemacht, lasst uns ein Pronto, Chor Pronto-Gebet machen. Kurz und knackig. Lasst uns Männer und Frauen sein, die hinschauen. Und so wie in Petrus und Johannes, das, was vor Füßen liegt, wirklich tun. Lass uns darum beten, dass der Heilige Geist uns zu solchen Leuten macht, dass wir mit einem offenen Herzen unterwegs sind und die Welt von einem Menschen, nur von einem, vielleicht ein Stück verändern können. Vielleicht noch was Zweites. Ich glaube, so eine Mauer wird noch durch einen ganz prominenten Punkt gebaut in unserem Leben. Und ich nenne es mal Undankbarkeit oder Blindheit. Blindheit fürs eigene Wohlergehen. Israel, interessanterweise, ist zu Wohlstand gekommen. Hat Frieden erlebt. Und in dem Prozess ist es hart geworden gegenüber denjenigen, die Verlierer sind. Die Armen und Schwachen. Und hat sich Undankbarkeit und Blindheit für den eigenen Wohlstand, für die eigenen Ressourcen auf einmal bereit gemacht. Und das ist eine verrückte Dynamik. Ich erlebe das immer wieder, Menschen, die ein Stück, sage ich mal, wohlhabender werden oder etablierter werden. In dem Maß, wo sie etablierter werden und vielleicht ein bisschen wohlhabender werden, in dem Maß schrumpft auf einmal auch ihr Herz. Der Geldbeutel öffnet sich, wird größer und ihr Herz schrumpft auf einmal. Es gibt sehr gute andere Beispiele, wo das nicht passiert. Aber ich erlebe es immer wieder, Leute, die auf einmal so, ja, jetzt bin ich was geworden, ja, jetzt bin ich mal der Chef, jetzt kann ich mal was sagen, auf einmal so durchatmen und ihr Geldbeutel und ihr Herz wird dann ganz klein auf einmal und ganz hart. Es gibt eine Therapie dagegen. Zwei einfache Worte, denken und danken. Die beiden Dinge hören zusammen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Leute nicht richtig denken, nicht richtig nachdenken und deswegen auch nicht zum Danken kommen. Die Wörter haben in der deutschen Sprache wirklich eine gemeinsame Wurzel. Sehr häufig sind die sehr miteinander verwandt. Da heißt es denn Gedenken und Gedächtnis oder Dankbarkeit und Gedanken. Das sind alles Worte, die so eine stark zusammengehören. Denken und danken, das hört zusammen. Wer nicht mehr denkt, der wird mit der Zeit auch nicht mehr danken. Im Psalm 9 steht, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle seine Wunder. Leute, der Ausgangspunkt vom Danken ist sehr häufig, dass du nachdenkst über dein Leben. Was du momentan hast, bist, wie es dir geht. Und vielleicht wäre es eine gute Sache, den morgigen Tag damit zu beginnen. Du stehst auf und sagst, Gott, ich möchte heute ein weiches Herz haben für einen Menschen, wo ich die Welt verändern kann. Und ich möchte heute anfangen, den Tag, einfach mit dem Dankesgebet. Dankeschön, dass ich ein Bett habe. Ist mal eine gute Sache. Viele Menschen haben kein Bett. Danke Gott, dass ich hier Kaffee habe. Danke, dass ich ein Bankkonto habe. Danke, dass ich was Schuhe habe. Zwei Paar Schuhe, drei Paar Schuhe. Dass ich gar eine Hose habe, eine Unterhose. Hey Gott, ich habe an sich schon recht viel. Es gibt eine Hufe kleines Zügs, Leute, wo wir einfach für danken können. Praktizieren wir es. Denken wir darüber nach, was wir haben. Und dann kommen wir mehr und mehr auch ins Danken. Und der Psalmist sagt, es bleibt nicht bei dem Danken stehen, sondern ich erzähle alle seine Wunder. Der Rafi Caruso hat heute diese Gruppe vorgestellt, God Stories. Und ich finde es eine hervorragende Idee. Eine hervorragende Idee, wirklich Gottes Geschichten zu verbreiten. Das Verrückte in unserer Zeit ist, los alle negativen Stories. Die verbreiten sich automatisch. Da musst du dich nicht drum kümmern. Wenn irgendwas schief läuft in deinem Umfeld, wenn du Mist gebaut hast, glaub dran, das wird verbreitet. Irgendeiner kriegt's raus und erzählt's. Hast schon gehört? Ja, ist auch schwierig mit dem, ja. Haben wir auch mitbekommen, ja. Das ist leider, ja. Leute, lass uns eine Kirche sein, die gute Stories verbreitet. Dass wir bekannt dafür sind, hey, Gottes Stories zu verbreiten und sagen, hey, wir erzählen seine Wunder. Und dafür muss man nachdenken und dankbar werden. Und vielleicht noch was Letztes. Ein letzter Punkt, der diese Mauer Stück für Stück größer werden lässt. Das ist eine Geschichte. Eine Geschichte, die vor etlichen Jahren sich stattgefunden hat. Es war so eine Art Experiment, wo aus einem Studio geworden ist, an einer Hochschule, an einer Universität. An dieser Hochschule hat man Folgendes gemacht. Man hat ein ganzes Dutzende von Studenten zusammengerufen und sie in zwei Gruppen aufgeteilt. Beide Gruppen bekamen unterschiedliche Aufträge. Ich kläre die gleich noch. Aber im Kern ging es später darum, in einem absehbaren Zeitraum müssen alle in ein anderes Gebäude auf dem Unigelände hingehen, einzeln dorthin gehen und dort eine Präsentation, einen Vortrag halten. Das war das ganze Setting. Auf dem Weg dorthin, es ging durch so eine große Allee, ziemlich große Universität, mussten alle Studenten durch so eine lange Allee laufen, um in das Gebäude zu kommen. Und in dieser Allee trafen sie auf einen offensichtlich entweder so halb betrunken, auf jeden Fall einen in Lumpen gekleideten älteren Mann, der auf dem Boden umher kroch und offensichtlich ein bisschen Orientierung verloren hatte oder ihm auf jeden Fall nicht gut ging. Sehr starke Geruch verbreitete, also stank mit anderen Worten. Und jeder dieser Studenten musste an diesem Mann mehr oder weniger vorbei, nah vorbei. Das war der Weg in das andere Gebäude. Die ganze Story mit dem Mann ist ein Setup. Der Mann ist ein Schauspieler. Und sie haben an dieser Universität es versucht, so gut wie möglich alles vorzubereiten und diesen Schauspieler dort mitten in der Allee positioniert, sodass jeder von den Studenten vorbei musste. Die Mehrzahl der Studenten ist an dem Mann vorbeigelaufen, stellte keine Frage, hat ihm keines Blickes gewürdigt und einfach zu ihrer Präsentation oder ihrem Vortrag sind sie hingekommen. Und jetzt kommt's. Die Studenten waren allesamt Theologiestudenten. Bei Sozialarbeitern wäre das natürlich nicht passiert. Theologiestudenten von der renommierten Universität Princeton, Amerika. Presbyterianische Theologiestudenten. Das ist diese tolle Universität. Riesending. Keine Fake News. Wirklich Geschichte passiert. Und by the way, die Topics, die die beiden Gruppen hatten, worüber sie eine Präsentation oder einen Vortrag machen sollten, waren zum einen, eine Gruppe war dafür vorgesehen, in ihrem kurzen Vortrag, Präsentation zu sagen, was sind die Aufgaben von einem presbyterianischen Pfarrer? Was ist eine Rolle? Was sind die Top-Sachen, die er machen muss? Die eine Gruppe. Die andere Gruppe bekam eine Exegese, homiletische Aufgabe. Sie mussten eine Kurzpredigt halten. Und der Text stammt aus Lukas 10, Vers 30 bis 36. Alles klar? Das ist die berühmte Geschichte von diesem barmherzigen Samariter. Der Mann, kein Israelit, kein Levit, kein Jude, der sich trotzdem um den Mann am Boden gekümmert hat. Berühmte Geschichte. Und jetzt kommt es noch dicker. In dieser Studie oder in diesem Experiment kam denn heraus, dass diejenigen, die die Geschichte aus Lukas 10 als Probepredigt vorbereiten mussten und enthalten mussten, dass diejenigen keineswegs mehr zu dem Mann geschaut haben, sondern haben genauso wenig sich um den Mann gekümmert, wie diejenigen, die über die Rolle vom Priester nachgedacht haben. Beide Gruppen. Das Lesen von der Geschichte hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Das Nachdenken darüber, was ein Pfarrer machen sollte, hat null Unterschied gemacht. Sie sind einfach dran vorbeigelaufen. Leute, das Lesen alleine von der Geschichte vom barmherzigen Samariter, das macht noch kein weiches Herz. Was sie in der Studie herausgefunden haben, ist was ganz Interessantes. Es war wirklich, wirklich ein bedeutender Punkt. Es gab einen Punkt, der wirklich einen Unterschied machte zu der Gruppe, die dran vorbeilief und die Gruppe, die geholfen hat. Nämlich die Gruppe, die geholfen hat, 600 Mal mehr geholfen hat im Verhältnis zu denen, die vorbeigelaufen ist, war, dass die Gruppe an Studenten nicht gestresst und nicht in Eile war. Sie sind ungestresst, vorbereitet, locker ihren Weg gemacht. Und diejenigen, die so nicht gestresst waren, haben 600 Mal mehr sich um den Mann gekümmert. Mit anderen Worten, Leute, wenn dein und mein Leben dauernd gestresst und in Eile ist, dann wird Barmherzigkeit zum Luxusgut. Ja, wenn da noch mal Zeit ist, kann ich mich auch um dich kümmern. Wenn Stress in unserem Leben ist, dann wird unser Herz immer dicker, immer härter und die Mauer wird immer höher. Und am Schluss vom Tag ist das Herz zugebaut. Verhärtung durch Eile und Stress. Wenn wir nur noch schnell unterwegs sind, dann sind wir in der Gefahr, dass unser Herz wirklich verhärtet und die Mauer immer höher wird. Es gibt auch eine Therapie dafür. Zwei einfache Wörter, Einsicht und Voraussicht. Wir müssen gleich mal einsehen, dass manches in unserem Leben zu viel ist, wirklich zu viel ist. Und dann anfangen zu überlegen, hey, was soll denn wirklich rauskommen hinten? Ist wirklich wichtig, jeden Termin, alles Mögliche noch wahrzunehmen? Ist das wirklich wichtig? Ich habe vor kurzem ein Treffen gehabt mit so knapp 40 Pfarrern hier. Und wir hatten hinterher noch so ein kleines Treffen mit so einem Team, besprachen dann noch die Zukunft und so weiter und so fort. Und ein Pfarrer darunter stöhnte, oh, ich habe so viele Termine, so die Leute haben so viele Termine, man ist immer Stress und das und das und das. Und irgendwann hat es mir ausgehangen in der Sitzung. Irgendwann habe ich gesagt, hey, hallo, kurz noch. Ist nicht ganz so gut angekommen, aber ich mag nicht mehr zuhören, wirklich. Er sagt, sag mir doch einmal, wer schreibt die vielen Termine in deinen Kalender ein? Ist es deine Frau, deine Kinder, den Hund, den Goldfisch oder Google persönlich? Wer schreibt das denn bei dir alles ein? Ja, ich selbst. Ja Mann, fang doch an, was zu verändern, aber stöhn doch nicht dauernd umher, dass dein Leben so gestresst ist. Leute, wir sind selbstverantwortlich, ob unser Leben gestresst umherläuft und Stück für Stück unser Leben, unser Herz härter wird. Ich habe am Anfang gesagt, ich will euch kein schlechtes Gewissen machen. Weil schlechtes Gewissen hilft überhaupt nicht. Das wird nicht helfen. Es wird was anderes helfen. Nämlich die Voraussagung von einem weichen Herz, wo Gott uns allen sagt, aus Hesekiel, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Leute, die Sehnsucht nach diesem Herz von Jesus, das wird einen Unterschied machen. Die nächsten Minuten möchte ich einfach, dass wir während dem Song einen Augenblick drüber nachdenken. Einen Augenblick in sich und in uns gehen und sagen, hey, welche Therapie brauche ich? Ich weiß nicht, welche Therapie du brauchst. Ich weiß nicht, ob überhaupt einer dieser Steine ein Baustein in deinem Leben ist. Aber eins weiß ich. Gott möchte dir und mir so ein Herz geben, wo wirklich füreinander schlägt. Wo Gottes Herz letztlich symbolisiert. Und damit können wir einen Unterschied machen an dem Ort, wo wir stehen, leben, an dem Ort, wo wir sind. Ich möchte noch mit uns beten. Und Gott, wir bitten dich gemeinsam. Schenk uns ein Herz wie du. Gott, erinnere uns an Menschen in den nächsten Tagen, in denen Leben wir wirklich einen Unterschied machen können. Gott, erinnere uns an Dinge, die du uns geschenkt hast, die uns geschenkt worden sind. Und mach aus uns dankbare Menschen. Hilf uns dabei. Und Gott, ich bete speziell für die Leute, die ein sehr volles Leben haben, dass du ihnen nahe kommst und in der Nähe ihnen auch Geschwindigkeit ein Stück rausnimmst. Und sie im Blick wieder für viele Details auch bekommen. Und Gott, ich bete für uns als ganze Kirche, dass wir Männer und Frauen sind, die vor lauter Betriebsamkeit den Wald vor Bäumen nicht mehr sehen. Halt uns ein offenes Herz. Schenk uns offene Augen. Schenk uns ein weiches Herz. Wir wollen das.